Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Am vergangenen Wochenende hat in London die sogenannte Meinungsfreiheitskonferenz Michael Schellenberger stattgefunden. Es war die bereits zweite ihrer Art. Im Fokus lag unter anderem die Kritik an den Zensurbestrebungen von EU und Regierungen. Ebenfalls anwesend war der Buchautor Colin McMahon, mit dem ich jetzt über die durchaus besorgniserregenden Entwicklungen sprechen möchte. Schönen guten Tag, Herr McMahon.
Ja, danke schön.
Herr McMahon, zunächst einmal, es war ja die bereits zweite Konferenz Ihrer Art im Juni 23. Da wurde die erste Meinungsfreiheitskonferenz ausgerichtet. Wer steht denn dahinter?
Das sind im Prinzip die Twitter-Files-Journalisten Michael Schellenberger und Matt Taibbi, die 2022, 2023 berühmt wurden, nachdem Elon Musk die internen E-Mails von Twitter geöffnet hat für Investigativjournalisten und bei der Auswertung doch einiges Erstaunliches ans Tageslicht kam, dass die amerikanischen Geheimdienste und Bundesbehörden doch sehr eng mit den Internetfirmen zusammenarbeiten und dort auch Zensur bewirken. Mhm. Und da gab es 2023 bereits diese Westminster-Erklärung zur Meinungsfreiheit, bei der Schellenberger und Taibbi 120 prominente Intellektuelle vereinigt haben, um sich gegen Zensur und für die Meinungsfreiheit auszusprechen. So Julian Assange und Edward Snowden, Oliver Stone, Glenn Greenwald und Ayaan Hirsi Ali und auch deutsche Intellektuelle wie Ulrike Gero und Dietrich Brüggemann von Alles auf dem Tisch waren dabei.
Und die zweite Konferenz vergangene Woche, die wurde nun abgehalten, um ein sogenanntes Anti-Zensur-Netzwerk zu schaffen. Wer ist daran beteiligt? Was ist der Sinn und Zweck des Ganzen?
Genau, das Ganze ist relativ stark angelsächsisch fixiert. Es fand in London statt mit vielen Amerikanern und Australiern und englischsprachigen Teilnehmern. Ich war der Einzige, der aus dem deutschen Raum kam. Ich hoffe, das wird sich noch ändern, denn es gibt bereits ein aktives Netzwerk von NGOs, die sich für die Meinungsfreiheit einsetzen. So ein bisschen so ein Anti-Solos-Netzwerk. Dazu gehören Gruppen wie die Alliance Defending Freedom, ADF, die Foundation for Individual Rights and Expression, FIRE, in England Big Brother Watch, die zum Beispiel diese Corona-Desinformation der britischen Regierung entlarvt haben und so weiter. Man muss dabei festhalten, leider, dass Deutschland im Ausland ganz stark als Problem wahrgenommen wird. Also Deutschland hat leider eine lange Tradition der Zensur, zurückgehend auf Metternich und Bismarck. Und das wird im Ausland durchaus als Problem wahrgenommen, vor allem weil Deutschland so einen großen Einfluss in der EU hat.
Also das heißt, im angelsächsischen Bereich ist dann Deutschland eines der Hauptprobleme in Europa?
Auf jeden Fall. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz 2017 war so ein bisschen der Urknall für dieses Zensurnetzwerk. Und was einer der Sprecher letzte Woche festgestellt hat, war, dass das Erste, was nach der Verabschiedung des NetzDG 2017 passiert ist, dass die ganzen autokratischen totalitären Regime wie Russland und Iran und Venezuela dieses Gesetz übernommen haben und gesagt, na, ihr macht es ja auch. Ne? Und jetzt macht es die EU durch den sogenannten Digital Services Act. Mhm. Das ist im Prinzip das NetzDG für 450 Millionen Europäer. Mit dem Zusatz, dass auch noch die nicht näher definierte Hassrede zensiert werden darf. Und keiner weiß genau, was es ist. Es ist meistens das, was die Regierenden nicht wollen.
Ein großer Player bei dieser Meinungsmanipulation, / Zensur, sind ja aber auch die USA. Wobei Sie mir jetzt erzählt haben im Vorfeld, dass sich die Zuständigkeiten in Washington da immer mehr weg von der CIA, mehr hin ins Weiße Haus verlagert haben. Was bedeutet das?
Naja, unter dem Biden-Regime haben wir eine wirkliche Explosion dieser Zensurbemühungen gesehen. Ja. Einer der Sprecher auf der Konferenz ist der Cybersicherheitsexperte Mike Benz gewesen und der hat recht schockierend geschildert, wie die Biden-Administration ihre außenpolitischen Vertreter durch das Außenministerium, die National Endowment for Democracy, ist so ein bisschen der weltweite Marionette oder Sockenpuppe der US-Regierung, die angeblich überall für Demokratie sich einsetzt und für Freiheit eigentlich die Interessen der US-Regierung durchsetzt. Und die haben eine Tournee gemacht im Prinzip, um die Länder der Welt, EU und die englischsprachigen Länder wie Kanada und Australien und so weiter, dazu zu bringen, solche Gesetze gegen Hassrede zu entwerfen, die sich alle sehr ähneln. Ja? Also sie sind irgendwo basiert auf dem deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz und kommen auch aus dem deutschen Paragraph 130, Volksverhetzung. Ja, das sieht man teilweise, das tschechische Gesetz hört sich an wie eine Übersetzung des Volksverhetzungsparagraphen. Mit dem Zusatz, dass die Internetfirmen eben verpflichtet werden sollen, sogenannte Hassrede zu zensieren und teilweise per künstliche Intelligenz zu filtern. Und diese Gesetze kommen wie aus der Retorte in diesen ganzen Ländern plötzlich auf uns zu. Und man fragt sich, warum. Und tatsächlich scheint das eine Kampagne der US-Regierung gewesen zu sein.
Wir haben aber auch ein Gesetz in einem Land, das sogar noch weiter geht als mögliche EU- oder deutsche Bestrebungen. Das ist Irland. Dort soll ja die Delegitimierung des Staates, wie sie ja auch genannt wird, sogar illegal sein, wenn entsprechende Schriften zu Hause lagern und noch nicht einmal verbreitet wurden. Es ist durchaus das weitreichendste Gesetz dieser Art, was mir bekannt ist. Wie wird das denn in der Realität angewendet? Es waren ja sicherlich auch Iren auf dem Kongress.
Es war eine sehr, sehr nette, freundliche irische Delegation. Die wirken alle so ein bisschen wie kleine Hobbits und sind wirklich auch sehr engagiert für die Freiheit in ihrem Land. Und ich habe nie verstanden, warum Irland, gerade Irland, der kleine Inselstaat, so wichtig sein soll in diesem Kampf für die Meinungsfreiheit. Bis mir jetzt erklärt wurde, dass in Dublin natürlich die ganzen Internetfirmen ansässig sind. Die haben dort sehr gute steuerliche Rahmenbedingungen. Das wird ja auch immer wieder kritisiert, dass Amazon zu wenig Steuern zahlen würde oder so weiter. Und dass man seine Beschwerden, wenn man in Deutschland bei einer Internetfirma sich beschweren will, in Irland einreichen muss. Und wenn man natürlich in Irland Zensurgesetze schafft, dann gelten die plötzlich für alle Internetfirmen. Und die irischen Kollegen haben mir aber versichert, dass durch diese Aufmerksamkeit, die dieses Gesetz weltweit erhalten hat, auch schon eine Korrektur erfolgt ist, dass die Regierung eigentlich so ein bisschen jetzt Abstand genommen hat von diesem Gesetz und so tut, als wenn das eigentlich gar nicht so aktuell ist und das gar nicht so weiter forcieren will.
Einer der Journalisten, wir hatten es vorhin erwähnt, der hinter dem Meinungsfreiheitskongress steht, ist ja Michael Schellenberger, der aktuell in Brasilien eine weitreichende Zensur aufgedeckt hat. Worum geht es da?
Genau, also Michael hat die Twitter-Files Brasil vor, glaube ich, 2 Monaten aufgedeckt, zusammen mit brasilianischen Kollegen. In Brasilien haben wir ja die Wahl von Lula da Silva erlebt und die Abwahl von Jair Bolsonaro mit den entsprechenden Dramatik und diesem Sturm auf die Regierungsgebäude 2023 im Januar. Und basierend auf diesen Ereignissen, die zufällig sehr ähnlich waren, wie das in Amerika passiert ist, am 6. Januar 2021, Ähnlichkeiten sind natürlich rein zufällig, wurde eine weitreichende Zensur in Brasilien durchgedrückt. Diesmal nicht durch die Exekutive, sondern durch die Judikative. Durch den obersten Richter Alexandre de Moraes, der immer so ein bisschen dargestellt wird wie Lord Voldemort, diesen mit seinem Glatzkopf. Ne? Und der hat seine eigene Polizei, der hat seine eigene Gesetzgebungskompetenz im Prinzip. Der jagt auch den Parlament Angst ein und droht den Parlamentariern mit Verfolgung. Und durch die Twitter-Files Brasil konnte Schellenberger aufdecken, dass das oberste Gericht, Alexandre de Moraes, Twitter zwingt, die Privatadressen von kritischen Twitter-Nutzern preiszugeben und die dann verhaften lässt. Und wenn Twitter sich weigert, dann drohen sie auch den Twitter-Mitarbeitern mit Gefängnisstrafe. Als Schellenberger in Brasilien war, haben sie auch gleich angefangen, gegen ihn polizeilich zu ermitteln. Und jetzt läuft tatsächlich gegen ihn eine Strafermittlung. Und wenn er nach Brasilien zurückkehren würde, dann wird er wahrscheinlich verhaftet werden.
Schlagen wir noch einmal den Bogen zurück nach Deutschland. Der typische Tagesschau-Zuschauer, der würde doch vermutlich sagen, Zensur, das gibt's in der Bundesrepublik gar nicht. Es herrscht doch die Meinungsfreiheit. Was sagen Sie diesen Menschen?
Naja, wir hören ja allenthalben in den Medien jetzt, wie wichtig der Kampf gegen Desinformation ist und gegen Hassrede und für die Demokratie. Wir müssen unsere demokratischen Einrichtungen sichern. Und was diese Konferenz aufgedeckt hat, hauptsächlich auch durch die Arbeit von Mike Pence, ist, dass es wirklich eine konzentrierte Kampagne gegeben hat, eigentlich seit dem Brexit, seit der Trump-Wahl, seit dem Erfolg der AfD, so diese NGOs aufzubauen, die dann anstelle des Staates die Zensur übernehmen, weil durch Artikel 5 Grundgesetz ist bei uns ja die Zensur verboten, aber anscheinend nicht, wenn es NGOs im Namen von Kampf gegen Desinformation und Hassrede machen. Also es ging los mit einer NGO namens die Integrity Initiative. Das war ein Institut für Staatskunde, für Statecraft aus London. Es war so 2014, dass sie angefangen haben, zuerst gegen den Islamischen Staat und den Terror zu kämpfen. Und dann nach der Trump- und Brexit-Wahl wurde das umgedreht, dass man im Inland gegen den vermeintlich politischen Gegner aktiv wurde. Damals hieß es ja, Russland hätte irgendwie die Wahl, die Brexit-Wahl und die Trump-Wahl beeinflusst. Deshalb war das plötzlich ein außenpolitisches Thema, was bei den Wahlen im amerikanischen, europäischen Inland passiert. Und als das aufgeflogen ist, dieses Institute for Statecraft, durch einen Hack 2018, war diese NGO plötzlich weg, die verschwand einfach, die Website ist jetzt nicht mehr aufrufbar und wir bekamen etwas, das heißt Institute for Strategic Dialogue, und die sitzt in Berlin, hat 30 Mitarbeiter, hat Geld vom amerikanischen National Endowment for Democracy, vom Bundesjustizministerium, vom Auswärtigen Amt, von Open Society und von Pierre Omidyar, der ja auch hinter Korrektiv steckt, und hat eigentlich Beziehungen zu fast allen deutschen Zensur-NGOs, also Korrektiv und Hate Aid und Amadeo Antonio Stiftung, wie sie alle heißen. Und dieselben Leute findet man dann wieder in Irland, die dort auch irgendwelche NGOs finanzieren und die alle eigentlich aus diesem amerikanischen, englischen MI6 CIA Geheimdienstapparat entstanden sind. Das ist ja doch wirklich sehr besorgniserregend.
Und ein riesiges Netzwerk scheint mir. Nun sind diese Zensurbestrebungen der Regierungen oder auch der NGOs ja anscheinend erst am Anfang. Wohin steuert denn das Ganze und kann ich eigentlich irgendwas dagegen tun?
Ja, also die Konferenz war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in diese Richtung und die Freunde der Meinungsfreiheit, die versammeln sich immer mehr hinter diesem Banner und es wird ja immer mehr durch die Twitter-Files und durch solche Enthüllungen eigentlich offensichtlich, was da passiert unter unseren gemeinsamen Nasen. Und wir haben in letzter Zeit ein paar wirklich sehr wichtige Erfolge in der Richtung gesehen. Also momentan wird in Amerika vor dem obersten Gericht werden zwei Fälle verhandelt. Also es ist einmal Missouri versus Biden. Diese Klage, die letztes Jahr erfolgreich auf der Bezirksebene entschieden wurde, dass die US-Regierung Joe Biden und seine Pressesprecherin und der berühmte Anthony Fauci, der Corona-Papst und das Heimatschutzministerium verboten wird, den Internetfirmen Zensurvorgaben zu machen. Das ist in der zweiten Instanz bestätigt worden und steht jetzt vor dem Supreme Court. Die Anwälte, die dort waren, in London, die damit zu tun haben, befürchten, dass das Supreme Court nicht im Sinne der Meinungsfreiheit entscheiden wird, nächste oder übernächste Woche, weil die Fragen der Richter bei der mündlichen Verhandlung doch sehr stark in die Richtung gingen, ja, das machen wir doch schon immer und das habe ich auch schon mal gemacht und warum sollte das Weiße Haus nicht Einfluss auf die Presse nehmen? Und in diese Richtung gingen die Fragen. Aber es gibt noch einen zweiten Fall zum Thema Deplatforming. Der Bundesstaat Texas klagt gegen die Internetfirmen, dass sie eben nicht mehr oder weniger wahllos Leute sperren dürfen wegen ihrer Meinung. Und dieser Klage wird dann doch mehr Chancen eingeräumt, vor dem Supreme Court zu obsiegen.
Also mit anderen Worten, es ist etwas im Gange und das durchaus dadurch, dass der Fokus der Öffentlichkeit auf all diese Fälle fällt?
Ja, das ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Und wir haben zum Beispiel in Deutschland den Fall, dass Jan Böhmermann ja den Chef der hiesigen Cybersicherheitsbehörde, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, Arne Schönbohm, als russischen Agenten dargestellt hat und scheinbar auch im Gespräch war mit dem Innenministerium von Nancy Faeser und Schönbohm dann knallauf fallen lassen wurde wegen diesen Behauptungen von Jan Böhmermann. Und das ist ja doch eher alles ans Tageslicht gekommen, was da passiert ist, durch die Arbeit von News, Julian Reichelt und anderen unabhängigen Journalisten. Und Schönbohm klagt jetzt in München am 19. September, wird das verhandelt. Und ich habe mir das angeschaut und dahinter steckt mal wieder so eine komische NGO irgendwie. Das existiert eigentlich nur auf Twitter, das heißt Network Policy Analytics und hat sehr zufällig Beteiligung von Leuten aus der NGO Korrektiv, die wir ja kennen aus dem Potsdamer Geheimkonferenz, dem angeblichen Wannsee 2.0, die Annika Jöres und der Jan Peters, der berühmte Aktionskünstler, waren auch in irgendeiner Form an diesem Network Policy Analytics beteiligt. die September 2022 diese Behauptungen aufgeworfen haben, dass der Chef der deutschen Cybersicherheitsbehörde irgendwas mit Russland zu tun hätte. Und anscheinend wollten die den nur loshaben, weil der das falsche Parteibuch hat für die Nancy Faeser. Aber das könnte jetzt gehörig nach hinten losgehen und für das ZDF und Jan Böhmermann und Nancy Faeser wirklich auch schlecht ausgehen.
Das Licht der Öffentlichkeit macht eben doch auf viele Missstände aufmerksam. Ich hoffe, wir konnten unseren Teil heute dazu beitragen. Eine Einschätzung war das von Colin McMahon. Mehr zu diesem Thema finden Sie auch in seinem aktuellen Buch Der Zensurkomplex. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.